Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Christian. Guten Morgen.
Guten Morgen, Michael.
Grüß dich. Christian, du bist Indie-Entwickler. Yay.
Ja.
Und du bist Indie-Entwickler bei Black Pants, richtig?
Genau. Einer von mehreren. Also wir sind ja insgesamt 6 Leute.
Sechs? So groß seid ihr sogar schon?
Ich wusste. Ja, wir waren sogar schon mal größer, aber echt? Wir sind wieder etwas kleiner geworden.
Ja. Und Black Pants ist nicht nur ein lustiger Name, sondern weist auch eigentlich schon indirekt auf das erste Spiel, was ihr damals gemacht habt, nämlich Grandpa's, wie heißt denn das?
Grandpa's Laptop, Tiny and Big.
Ja, genau. Tiny and Big, genau. Und da musste man die Unterhosen seines Großvaters finden.
Genau, das war tatsächlich auch so ein bisschen in der Namensgebung mit drin. Aber damals war das alles noch so Quatsch und so. Und das hat sich aber bis heute irgendwie durchgesetzt. Und wir machen ja immer noch Quatsch. Aber die Unterhose ist nicht mehr Teil der Spiele, meistens jedenfalls.
Auch nicht mal als Easter Egg, das bin ich enttäuscht.
Naja, gut, also du siehst sie schon hin und wieder mal. Ne? Ich meine, es ist ja auch unser ist ja auch unser Logo. Also das wird man, das findet man schon hier und da, gar keine Frage. Aber es ist nicht mehr so prominent, dass du der Unterhose hinterherjagst. Also das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, wir haben das noch nicht so detailliert besprochen, aber wahrscheinlich beschränkt sich das auf das Tiny Big-Universum, nehme ich
mal
an.
Ja, ja, okay. Aber cool. Also Tiny Big ist ein Spiel, das damals, ich glaube, das war vor 3-4 Jahren, ne? Relativ gut angekommen ist und so. Und ihr habt jetzt aber mittlerweile auch neue Spiele gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, über was wir reden dürfen. Dürfen wir über beide reden?
Wir können eigentlich über alles reden. Wir haben ja keine Geheimnisse.
Wir können über alles reden. Okay, gut. Also
eigentlich wir gehen auch recht offen mit unseren Entwicklungssachen um. Wir schreiben so einen Dev-Blog, wo wir regelmäßig einmal wöchentlich was dazu sagen, wie es in der Entwicklung so vorangeht. Und die Pressekits, die Presse sich runterladen kann, sind auch schon verfügbar auf den auf unserer Webseite. Mhm. Und insofern können wir da eigentlich über alles soweit reden. Da gibt's also keine.
Rusty Trails ist ein Titel, für den ich dich jetzt eigentlich nicht eingeladen habe, aber wo wir doch gerade schon hier sind, dann können wir vielleicht mal ganz kurz drüber schnacken. Weil den habe ich auf der Gamescom gesehen, ganz kurz, sah auch sehr cool aus, aber der Manu hatte da auch mit dir ein Gespräch gemacht, glaube ich, hauptsächlich. Vielleicht willst du dazu kurz ein paar Worte verlieren.
Okay, bin ich natürlich etwas überrascht, weil ich.
Überrascht! Ja, so, nein, ist, das, so ist das halt, live und ungeschnitten.
Genau. Also um Rusty Trails, da geht es um eine Figur, die heißt Elvis und das spielt in einem Universum, wo es solche Schwammwesen gibt, die Regen und Feuchtigkeit super cool finden und die andere Welt oder die anderen Wesen sind so aus Metall und die finden Regen total beknackt, weil die dann so wegrosten.
Ja.
Und die mögen aber dafür, mögen die gerne, wenn es so heiß ist, ja. Und das mögen natürlich die Schwammwesen nicht so richtig, weil die dann so austrocknen. Und in der letzten Zeit ist das so, dass das Wetter bei denen total verrückt spielt. Es gibt so Hitzeperioden und Unwetter und sowas. Also es spielt wirklich total verrückt. Und die eine Seite macht so die andere dafür verantwortlich. Und die Situation ist so am Eskalieren. Und da begibt sich dann der Held so auf die Reise und guckt, was da eigentlich hinter los ist. Eigentlich schlittert er da auch so ein bisschen rein. Mhm. Weil aufgrund des Regens seine Bude halt wegrostet und er dann so aufgeschmissen ist und in die große Stadt muss. Und dann schlubbert er so da in diese Geschichte halt rein. Will natürlich jetzt nicht spoilern und so.
Ja.
Aber was man sagen kann ist, der findet dann, also bekommt er eine Fähigkeit, wo er seine Gestalt wandeln kann zwischen, also der kriegt dann so einen Tarnanzug, ja. Und dann kann er ganz schnell zwischen der einen Rasse und der anderen hin und her wechseln.
Ah,
und,
cool.
Diese Welt, in der er da sich bewegt, die reagiert sehr schnell und dynamisch auf seine Wechsel. Sobald du halt deine Form gewechselt hast, zack, reagiert die Welt plötzlich ganz anders. Und du musst dich im Prinzip durch so eine Jump-and-Run-Passagen durchspringen, aber gleichzeitig auch deine Gestalt ständig anpassen.
Und das hat so, also ihr habt bei Tiny Big schon so gezeigt, dass ihr so einen total coolen, wie nennt man das, handgezeichneten Stil irgendwie habt, trotz 3D-Grafik und so, der aber irgendwie auch was sehr, sehr Handgemachtes irgendwie an sich hat. Ich weiß nicht, da gibt's bestimmt eine Bezeichnung für.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob es dafür eine Fachbezeichnung gibt, aber unsere Leute, die stammen halt aus dem Trickfilmbereich und der Illustration.
Okay, ja.
Also Illustration und Trickfilm, das sind so denen ihre Hauptbereiche gewesen. Und da hat es das natürlich angeboten, weil die da drin halt super fit sind in den Bereichen.
Das ist geil. Also die 2D-Art, die sticht auf jeden Fall raus. Und ich glaube, also jetzt bei den drei Titeln, die ich bisher gesehen habe, wir reden gleich über das andere, das ist so das, was so auch visuell irgendwie hängen bleibt, finde ich so. Und da sagt man so, ah, okay, das ist ein Black Panther-Spiel.
Ja, das ist cool, dass man sich schon so ein bisschen etabliert hat, finden wir natürlich super, weil das ist auch genau das, was wir eigentlich wollen, dass wir erkannt werden und dass unser Stil halt schon ein bisschen eine eigene Handschrift hat und einen eigenen Stil.
Das funktioniert schon echt gut. Und das auch die Musik ist bei euch immer sehr wichtig. Also ich weiß, was ich bei Tiny Big richtig geil fand, war, dass ihr ganz viele Indie-Musiker gefragt habt, ob die nicht so einen Soundtrack was machen wollen. Weil unter anderem auch der Herr Kaschke mit dabei. Sehr cool, ja. Viele Grüße an der Stelle.
Also Musik ist uns tatsächlich auch super wichtig. Also Musik und Sound ist ein ganz essentieller Bestandteil von Videospielen. Also das merkt man immer dann, wenn man so einen Prototypen entwickelt, der stumm ist und man dann plötzlich Sounds mit einbaut, dann bekommt das eine ganz eigene Dynamik oder ist das plötzlich schon wieder wie eine eigene Welt sozusagen. Je besser die Sounds und die Musik auch gestaltet ist, desto besser, fügt sich auch alles zusammen irgendwie. Mhm. Ne? Und letztendlich ist ja auch gute Musik, wenn die Musik nicht nervt und der Sound nicht nervt, dann hast du natürlich auch mal Bock, einfach mal stehen zu bleiben und zu hören. Dann geht's dir halt nicht auf den Keks, genau. Ne? Und du kannst auch entspannen. Also es ist schon eine gute Geschichte. Und wir haben jetzt noch ein Projekt, abhängig von Rusty Trails und über das, was wir eigentlich sprechen wollten.
Über das, was wir eigentlich sprechen wollten. Aber auch das ist eine. Also deswegen ist es gut, dass wir über Rusty Tales mal kurz gesprochen haben, über Schwammwesen und Wetter und so, weil Black Pants heißt auch verrückte Ideen. Weil euer erstes Spiel, da konnte man ganze Welt mit einem Laser zerteilen. Jetzt höre ich irgendwie Geschichten über Schwammwesen. Und jetzt ein anderes, das heißt Blown Away, Secret of the Wind. Und man macht es an und denkt so, boah, das ist durchgeknallt. Aber das ist irgendwie ganz geil. Und ein kleines iOS und Android Spiel, ne? Also gibt's für alle Sachen, läuft ab auf iPhone und ich glaube auch iPad und so, ne? Also auch auf den großen
Dingen. Genau, also alle iOS Devices haben wir eigentlich abgedeckt, also zumindest die neueren, also ich glaube ab iPhone 4S oder 4G oder wie das heißt. Also den allerersten iPod würde ich nicht unbedingt benutzen.
Nee.
Aber prinzipiell so die normalen Devices, die gerade so auf dem Markt vertreten sind, läuft jetzt da ganz gut. Das ist natürlich echt ganz cool bei iOS, weil es da eine relativ überschaubare Anzahl von Geräten gibt. Mhm. Im Android-Markt ist das die absolute Katastrophe. Da gibt es also, keine Ahnung, so knapp 15, also bei Google Play Store, die sagen, es gibt da so 14 oder 15.000 Devices und dann muss man da gucken, mit wie viel man kompatibel ist. Und wir haben es jetzt so, keine Ahnung, wir sind so zwischen 9 und 10.000 Devices, mit denen wir kompatibel sind. Die kannst du natürlich nicht alle zu Hause haben und damit testen oder so, ne? Das geht halt gar nicht. Und deswegen sieht auch das Vertriebsmodell ein bisschen anders aus bei Android als bei iOS. Also bei iOS kannst du halt sagen, okay, hier, das läuft auf eurem Gerät, das haben wir getestet, weil die 5 Stück haben wir zu Hause. Mhm. Aber bei Android probiert's doch bitte mal vorher aus, bevor ihr es kauft. Deswegen gibt's halt, bei Android gibt's halt die erste Welt kostenlos. Da kann jeder experimentieren und gucken, ob's halt eine geile Performance ist, ob das Spiel gefällt. Und dann kann er sich dann halt die Zusatzwelten kann er sich dann kaufen.
Ja, das ist das Problem der geschlossenen und offenen Systeme so. Ne? Also die Konsolenentwickler sind eigentlich, also so streng die Auflagen für Konsole auch sind, am Ende ist man irgendwie ganz froh, dass es doch nur eine technische Spezifikation gibt und man kann darauf hinarbeiten und optimieren. PC, packst ein Spiel raus und dann weißt du einfach manchmal gar nicht, was passiert, weil du dann vielleicht irgendeine Grafikkarten Kombination irgendwie nicht drauf hast oder irgendwas anderes passiert und dann veröffentlichst das Spiel und dann gibt's dann irgendwie Leute im Forum, die sagen so, hi, ich hab Laptop XY und da ist sowieso EFI-Boot-Partition, weiß nicht, drauf, nur irgendein total exotisches System und bei denen kann das dann vielleicht einfach dann nicht laufen.
Ja, ja, genau. Das fliegt dann um die Ohren, weil du kannst diese ganzen Gerätekonfigurationen, das kannst du halt einfach nicht abdecken. Das ist, je mehr Geld du natürlich und je größer die Firma ist, desto mehr Möglichkeiten hat sie natürlich dann und du hast auch heute ganz gute Möglichkeiten mit Cloud-Testing und solchen Sachen. Mhm. Aber letztendlich kriegst du es als kleiner Indie-Entwickler einfach nicht auf die Kette, alles da abzudecken. Das ist viel zu viel.
Ja, ja. Aber Blown Away ist jetzt raus oder ist doch raus, ne? Also ich hatte jedenfalls das Gefühl, wenn so kurz rausgesendet werden, weiß man es nie.
Also man macht manchmal solche Embargos, aber das machen wir nicht. Wir schreiben bei den Leuten immer da rein, wenn wir sowas machen, dass wir es irgendwie zielgerichtet machen möchten. Das Spiel ist geplant, dann und dann rauszukommen. Wäre cool, wenn ihr das Review auch da um die Kante platzieren könntet. Ja. So ungefähr formulieren wir das. Also wir machen keine Embargos, aber die Leute haben dann halt die freie Wahl.
Ja, und Blown Away ist ein Spiel, das fängt an mit einer Figur, die ein Haus baut. sich freut über dieses Haus und dann kommt der Wind, bläst alles um und das nicht nur das Haus wird abgerissen, sondern auch die Frisur des Hauptcharakters. Und das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, geil. Sehr, sehr cool. Und im Prinzip ist es ein Plattformer, ne, wenn man so möchte.
Ja, im Prinzip ist es ein Plattformer. Also es ist aber auch kein klassisches Jump'n'Run, mhm. weil man als Spielfunktion ist im Prinzip ein Autorunner. Du läufst von links nach rechts automatisch.
Ja.
Und als Skill hast du, dass du dich teleportieren kannst. Aber du musst, bevor du dich teleportieren kannst, musst du deine Batterie aufladen. Und ja, du hast ein Ammo im Schuh. Und je weiter du läufst, also in der Zeit, wo du läufst, kannst du die Batterie aufladen. Wenn die aufgeladen ist, dann kannst du dich teleportieren. Hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, aber ist ein One-Button-Game. Also du kannst im Prinzip mit einem Touch kannst du das ganze Spiel benutzen.
Genau, ich bin hier gerade, das seht ihr nicht, aber ich habe gerade das Spiel in der einen Hand, ganz bequem. Ich könnte es mit der anderen Kaffee trinken, was ich nicht tue, weil ich da nicht reden kann. Aber man kann das wirklich mit einem Daumen im Prinzip spielen. Also viel wichtiger ist, dass man seine Ressourcen auch sinnvoll einteilt, weil diese Batterie lädt sich zwar stetig auf, aber du kannst es nicht einfach wild im Bild rumklicken, sondern musst immer genau auf das Timing warten. Ne? Also das ist so das grundlegende Prinzip.
Ja, du musst zumindest warten, bis die Batterie aufgeladen ist. Und wenn die aufgeladen ist, kannst du im Prinzip frei wählen, wann du dich teleportierst. Am Anfang ist das halt super simpel, weil du halt nur eine Batterie hast und dann wartest du eben 2-3 Sekunden, bis sie aufgeladen ist und dann kannst du, ach, noch nicht mal 2, keine Ahnung, 1 Sekunde oder wie lange es dauert. Und dann kannst du dich teleportieren. Aber das wird natürlich nachher ein relativ schneller, fast-paced Button-Spielmechanismus, weil du kriegst halt mehr Batterien und du musst mehr Teile einsammeln und du kannst krassere Kombinationen drücken. Und in den Hardcore-Levels, wo dann halt Sturm aufkommt und so, da geht's dann halt richtig zur Sache. Also nachher bist du halt sehr viel am Drücken und musst schnell reagieren und kommt dann halt die Herausforderung.
Es gibt so eine Floskel, die da einfach mal passt, easy to learn, hard to master.
Ja.
Also wirklich im Prinzip, dass man sofort kapiert im Prinzip. Also man braucht so ein Level. Und dann täuscht das, also ich fand, das täuscht am Anfang halt auch ein bisschen wegen dem Schwierigkeitsgrad. Also man spielt so die ersten zwei Welten und denkt so, das war's jetzt, irgendwie mehr passiert dann nicht. Aber man kann ja direkt zu Beginn, darauf hast du mich zum Glück hingewiesen, dann auf die späteren Level direkt auch anwählen. Also es gibt so verschiedene Welten, die von Schwierigkeitsgrad auch sehr unterschiedlich sind. Und wenn man dann die späteren Level mal anwählt, dann merkt man schon, worauf das Ganze hinausgeht. Da muss man echt ziemlich gut tüfteln. Das ist sowas wie eine Echtzeitknobelei.
Ja, im Prinzip schon. Kann man so ein bisschen so sagen, ja. Mhm. Schnell reagieren, aber auch antizipieren, also vorausahnen, was passiert oder wo lande ich. Genau. Auch Reaktion, ganz klar.
Ist das denn so, dass die Level ein bisschen variieren oder kann man im Prinzip auch auswendig lernen?
Nee, im Moment sind die fest vordefiniert. Also die Levels sind durchdesigned. Deswegen, ein Spieler hat uns als Feedback gegeben, es fände es cool, wenn die späteren Upgrades, die ich da bekomme, wenn ich die in den ersten Levels benutzen könnte. Mhm. Das hatten wir tatsächlich in der Entwicklung auch mal eine Zeit lang so gemacht. Das hat aber gezeigt, dass dadurch das Balancing total explodiert. Also du kriegst es nicht mehr hin, weil sobald du halt eine Batterie mehr hast oder die Batterie sich ein bisschen schneller auflädt, stimmen die Lauftimings nicht mehr und die Levels werden halt brutal einfach plötzlich, weil du das Update hast. Also die Herausforderung geht halt gänzlich verloren. Deswegen ist das schwierig. Was wir allerdings planen, und das Feedback kam auch schon, und wir hatten das von Anfang an auch schon im Hinterkopf, wir werden das Ganze auch wahrscheinlich als so eine Art Endless Runner machen. Also wir werden so einen Mode anbieten, dass du, wie du schon gerade eben gesagt hast, ne, dass du halt so zufällig generisch generierte Levels hast, die dann spielen kannst. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen genauer tüfteln, weil das schon ein anderer Spielmechanismus ist, als es jetzt.
Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, das würde sich lohnen irgendwie. Also nicht, dass es jetzt irgendwie, es gibt ja sehr viele Spiele, wo man Sachen auswendig lernen muss. Mega Man zum Beispiel, das geht ohne auswendig lernen überhaupt gar nicht. Das ist ja einer der größten Spielklassiker überhaupt, deswegen weniger als Kritik. Aber es gibt so manche Leute, die sagen so, ja, ich habe jetzt alle Level durchgespielt. Dann kann man natürlich gibt's da irgendwie so eine Highscore-Liste oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Wozu man dann irgendwie Performance spielen kann?
Im Moment bekommst du 3 Sterne oder maximal 3 Sterne pro Level, wenn du alles eingesammelt hast. Zeit haben wir auch überlegt, macht aber nicht wirklich Sinn, weil das ist ja ein Autorunner, der läuft ja in einer konstanten Geschwindigkeit. Das heißt, die Zeiten würden sich am Ende alle relativ ähneln. Also die hast dann Varianzen im, keine Ahnung, im Sekundenbereich. Also wirklich nicht viel. Ne? Also wenn das Level dauert, komme ich aus 15 Sekunden oder 30 Sekunden von links nach rechts zu laufen. Und wenn sich einer halt ein bisschen schneller teleportiert hat, dauert es nur 29 Sekunden und der andere braucht vielleicht 31 Sekunden. Aber in diesem Spektrum bewegt sich dann die ganze Varianz. Und das ist zu wenig, um da eine Challenge für die Leute oder ja, zu bauen. Da müsste man da tatsächlich sowas im Endless-Modus machen, wo man dann auch so ein bisschen auf ja, Geschwindigkeit geht vielleicht.
Aber das, bis man überhaupt erstmal alle Sterne hat, also wirklich alle Sterne haben will, dann muss auch ganz schön tüfteln. Also es gibt, ihr habt auch später dann so Mechaniken drin, wie zum Beispiel, dass man durch Felsen durchbrechen kann und dass man so besondere Items einsammelt. Es gibt dann auch die Batterieanzeige erweitert sich. Also es gibt dann in späteren Leveln dann zum Beispiel 3 Schübe, die ihr machen könnt und so. Und man musste echt ganz schön gut taktieren. Also wie gesagt, das täuscht total. Am Anfang dachte ich so, ja, okay, und dann habe ich die späteren Level angemacht und dann aber schon bemerkt, dass das Ganze dann, dass da schon eine Menge hintersteckt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, also wir wollten halt ein One-Button-Game machen, was halt super einfach zu benutzen ist, aber in jedem Level versuchen wir halt eine Forderung, also eine neue Sache halt zu, mit einzubringen, die halt auch schwieriger zu meistern ist. Also die dann wirklich auch mehr Variation ins Spiel reinbringt, ne? Und der Spieler dann auch dran denken muss. Und manchmal kommst du an so Stellen, wo du dann denkst, wie mache ich das denn hier? Und dann denkst du, ach, ich habe doch dieses Feature, das kann ich ja benutzen. Und dann denkst du, ah, da hast du dieses Aha-Erlebnis. Eigentlich ganz cool. Wobei wir von der Schwierigkeit grad, vom Schwierigkeitsgrad her, wir werden nicht zu schwer. Also es hört sich jetzt gerade irgendwie so an, als wären wir so ein Hardcore-Game.
Nee, das stirbst, nicht.
Das ist schon recht casual. In den letzten Leveln zieht das, oder in den letzten, also wir haben am Ende von den Welten gibt es immer solche 10 Hardcore-Stages, die dann nochmal richtig zur Sache gehen. Aber die sind alle relativ einfach, also das heißt einfach, die sind alle schaffbar. Also die sind in einer Zufriedenheit. Fair, genau, die sind einfach in einer fairen Art und Weise schaffbar. Es gibt kaum eine, also es ist eine Herausforderung, aber du kommst nicht in diese Frustrationsgrenze, wo du sagst, boah, das ist halt unschaffbar, das wollten wir auch nicht.
Ne? Das ist nicht das Dark Souls der One-Button-Games.
Ja, genau. Also es soll halt Entertainment sein, ne? Es soll Spaß machen, der Spieler soll halt auch eine zufriedene, ja, der soll einfach zufrieden sein, ne? Glücklich, dass er das Spiel geschafft hat.
Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich euer Artdesign total mag und ich finde, ihr habt hier auch wieder einen sehr, sehr freundlichen, coolen Look gefunden und in Kombination mit der Musik, die so richtig geile, wie heißt denn dieses Instrument, das so
Balltrommel.
Balltrommel, super geil. Also das hört man schon direkt im Intro und das ist direkt sympathisch. Ihr zielt damit wahrscheinlich auch auf alle Altersgruppen, ne? Also ihr sagt so, Spiel für alle, soll jeder von 9 bis, ach was, von 6 bis 66, 99 spielen können.
Ja, jeder darf das natürlich spielen. Ganz, ja. Keine Ahnung, aber ja, schwierig zu sagen. Ne? Also es ist natürlich so geschmacksabhängig. Also ich glaube jetzt so Hardcore, keine Ahnung, so Hardcore-Gamer, für die wird es halt schwierig, also für die wird es wahrscheinlich zu leicht sein. Es ist halt ein Casual-Game, also es geht schon an die breite Masse. Aber genau, also wir haben da. Es ist für Kids, es ist für Frauen, Männer. Wer halt ein bisschen Zeit zwischendurch in der U-Bahn totschlagen will, dem ist das gut. Und vor allem das Geile ist halt, es sind halt super, super kurzweilige Levels. Also es ist nicht so, dass du anfängst das Spiel und dann musst du irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten lang spielen oder so, sondern du kannst halt wirklich reingehen, Level spielen, rausgehen, fertig. Ja, oder 2 Level spielen oder so, ne? Das ist halt wirklich was für zwischendurch.
Ist das denn generell, also da sprichst du was Interessantes an, ist es denn auch generell so, gerade so als Indie-Entwickler schwierig, da auch auf dem Markt, auf den hart umkämpften iPhone-Markt oder Mobilmarkt irgendwie einen Platz zu finden, weil ich habe selber jetzt keine Erfahrung damit, aber ich kenne viele Leute, die sagen so, wow, das ist so ein schwieriges Feld und da muss man halt auch teilweise unglaublich viel Glück haben, um halt auch Sachen wirklich dann erfolgreich verkaufen zu können. Wie ist da so eure Herangehensweise oder eure Erwartungen?
Also da sprichst du, also es ist wirklich brutal, ganz klar. Also es ist wirklich richtig brutal. Wenn du da durch diesen Markt durchzukommen, das ist saumäßig schwierig. Also bei Tiny and Big damals, also sowohl auf dem PC-Markt als auch auf dem mobilen Markt, ist es wirklich saumäßig schwer geworden. Dadurch, dass Steam mittlerweile so voll ist mit Neuerscheinungen jeden Tag, iOS und Android da sowieso, da kommen ständig Sachen raus. Also was du natürlich machen, du musst Qualität abliefern. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du halt mit Quatsch irgendwie das schaffst. Das kann Glück, du kannst Glück haben, gar keine Frage. Du kannst mit einem easy peasy Spielprinzip und einen super einfachen Prototypen kannst du es packen, wenn du viral gehen kannst. Wenn das plötzlich durch die viral geht, dann gar keine Frage. Aber sowas kannst du ja nicht planen. Das heißt, du kannst eigentlich nur davor, also darauf hinarbeiten, dass die Teams, die das reviewen, also in den Stores, dass die das cool finden und dass du dann in Features reinkommst. Und das kannst du, glaube ich, nur schaffen, indem du wirklich vernünftige Qualität anbietest und vor allem auch die Tools unterstützt oder die APIs unterstützt, die angeboten werden. Also die Stores sind natürlich daran interessiert, dass Software in den Stores ist, die funktioniert, die muss upgedatet werden, die soll stabil funktionieren. Die bieten ja bestimmte Features an, also wie bei den Cloud oder Achievements, Game Center und solche Sachen. Ja. Wenn man sowas benutzt und das gut einbindet, hat man da, glaube ich, schon ganz gute Karten. Oder das heißt, hat man jedenfalls bessere Karten, als wenn man das macht, wie man halt, worauf man halt Bock hat.
Ja, ja. Ist auch generell schwer, so gegen die ganzen Free-to-Play-Sachen auch anzukommen, ne? Also, und
das ist unmöglich.
Und es ist auch so unmöglich vorauszusehen, was dann wirklich auch so ein krasser Erfolg wird, weil ich glaube, ein prominentes Beispiel, das jeder kennt, ist das Flappy Bird so.
Klar.
Was halt irgendwie, ist ja auch ein One-Button-Game, aber eins der simpelsten Sorte mit zufallsgenerierten Leveln, und das hat ja wirklich nicht besonders viel Entwicklungszeit gebraucht. Und irgendwie ist das so krass durchgestartet und ist nur durch die Werbeeinnahmen so bekannt geworden. Und man kann das einfach nicht sehen. Also man denkt sich nur halt.
Ja, und man darf das auch nicht unterschätzen. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Ich weiß nicht genau, wie viele Prototypen dieser Mensch vorher entwickelt hat. Ne? Mhm. Ob der jetzt wirklich gesagt hat, okay, ich mache jetzt einfach mal diesen Flappy Bird Quatsch und stelle das in den Store und das war's. Oder ob der schon vorher 10 oder 20 andere Spiele gemacht hat und ausprobiert hat und ja auch im Store alle vergammelt sind, bis er dann diesen viralen Hit hatte. Und selbst, wie gesagt, diese Viralität, die kannst du ja nicht planen.
Überhaupt nicht.
Nee. Ja, und jetzt ist das andere Extrem ist ja, was du gerade angesprochen hast, diese Free-to-Play-Konzepte. Die Firmen, die das machen, die sind ja riesig. Ja, da sitzen mittlerweile auch richtig große Teams dran, die diese Spiele produzieren. Die sind langfristig geplant, also dass die Spieler die spielen über mehrere Jahre hinweg. Die werden regelmäßig geupdatet mit neuen Features, die werden gebalanced, da wird Community-Arbeit gemacht, da kommen, was weiß ich, neue Quests rein und so weiter und so fort. Du kannst es natürlich kostenlos spielen, aber da musst du natürlich, wollen die natürlich ihre Diamanten verkaufen, ihre Diamantenpakete. Und das ist ja auch kein Pappenstiel, was die teilweise dafür haben wollen. Also die geben ja, also die Menschen, die Pakete kosten ja mehr als Xbox-Spiele teilweise. Ne?
Ja.
Und das ist ja das Skurrile dabei. Wenn man die Leute fragt, es mag kaum jemand dieses Prinzip, aber die sind unglaublich erfolgreich, diese Konzepte. Und wenn man in den App Store reinschaut, die meisten Spiele, also die halt am meisten, am besten verdienen, in der Top 100 Liste, da kommen erstmal, keine Ahnung, 70 Free-to-Play-Konzepte, dann kommt einmal Minecraft, wo das eine Prepaid-App ist, die aber 7 € kostet oder so.
Ja, ja.
Dann kommen noch 25 mal Free-Apps und dann kommt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, so ein Ding, was halt immer da oben ist, wie Badlands oder sowas.
Ja, ja, ja.
Ne, aber selbst diese krassen IPs wie Badlands oder Scribblenauts oder Blown Away.
Demnächst eine kleine Vorschau in die Zukunft. Nein.
Also die gehen natürlich gegen diese Free-to-Play-Konzepte, haben die wenig zu melden.
Ja, das ist auch krass. Also ich habe gehört, dass es unheimlich schwierig. Also wenn man da Erfolg hat, dann richtig. Also weil wirklich jeder hat ja auch ein Mobiltelefon mittlerweile. Also es gibt ja kaum Menschen, die halbwegs technisch interessiert sind, die kein iPhone, kein Android oder so haben. Deswegen ist es ja im Prinzip auch so, also man meint, Erfolg müsste möglich sein. Aber trotzdem super krass. Also ich habe auch vor 2 Jahren auf der Messe, auf der Game Connection, einen Indie-Entwickler getroffen. Die machen kamen so aus dem arabischen Raum oder so, bin mir nicht sicher, und waren dann halt da zu Besuch. Und da sagten die, ja, wir machen so Fußballspiele und sowas irgendwie, und wir sind hier, weil wir mal gucken wollen, ob wir irgendwie was lernen können. Weil es so unheimlich schwierig ist, Leute dann im Westen auch zu erreichen. Wir wissen halt irgendwie überhaupt gar nicht, wie das geht, was man da macht. Und oft sind das so ganz profane Sachen, sagte der. Also der hat dann irgendwie mir dann seine Spielentwicklung gezeigt. Das sah aus wie ein total gutes professionelles Spiel, aber er sagt so, ja, aber wir wissen halt nicht, was die Leute anspricht. So oft sind es ja oft nur diese kleinen Icons im Store, ne?
Manchmal ist ja, vor allem du brauchst halt auch die krasse Reichweite. Das ist genau. Das ist das größte Problem. Du brauchst einfach diese Riesenreichweite, und da muss man leider sagen, haben wir als als großes Unternehmen in Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber als Indie-Entwickler in Deutschland bist du auf verlorenem Posten. Also du brauchst hier in Deutschland, brauchst du gar nicht erst versuchen, dich irgendwie durchzuwursteln, weil erstens ist die, also hier wohnen viel zu wenig Menschen, als dass du davon leben könntest, es sei denn, es würde wirklich jeder dein Ding kaufen, aber das ist halt unwahrscheinlich. Du gehst halt irgendwie davon aus, dass jeder Tausendste oder so dein Produkt kauft. Wenn überhaupt, und also die Zielgruppe ist einfach zu gering in Deutschland, als dass du das packen könntest. Das heißt, du musst international denken. Und wenn du dir die Store-Größen anguckst, dann ist ja der App Store in USA, der ist ja genauso groß wie die App Stores in der restlichen Welt. Ja? Das heißt, das Geschäft geht eigentlich in den USA. Ja? Und da musst du halt erstmal den Fuß rein.
Ist es für euch denn auch generell schwierig, Entschuldigung, wenn ich so reingrätsche, aber das war gerade so interessant, ist es denn so schwierig auch für euch da überhaupt in Deutschland die so Fuß zu fassen als Indie-Entwickler, weil man hört ja immer so von diesen großen Indie-Erfolgen so, die ja auch international funktionieren, weil sie im Prinzip nicht sprachgebunden sind. Ich glaube, so ein Spiel wie, nehmen wir jetzt mal Minecraft oder keine Ahnung, die Sachen, die andere Leute machen, funktionieren ja teilweise ohne Worte. Ist denn auch wirklich da die Sprachbarriere generell ein Problem?
Du meinst jetzt innerhalb des Spiels, das kann ich schwer beurteilen. Also ich glaube eher nicht so, weil wenn ich so sehe, wenn ich mich mit Studenten unterhalte, die halt aus dem Ausland kommen oder mit meinen ausländischen Freunden, da wird eigentlich ausnahmslos Englisch gesprochen. Mhm. Also gerade die jüngeren Generationen, die sprechen eigentlich alle Englisch. Und da kann man, also wenn jetzt jemand auf Indie, also die Leute, die auf Indie-Spiele stehen und so, die, glaube ich, kriegt man halt schon damit. Aber die breite Masse kriegst du, glaube ich, schon nur durch Lokalisierung. Mhm. Also du müsstest dann schon gucken, dass du halt im chinesischen Bereich solltest du halt schon auch eine chinesische Sprache anbieten, ne?
Ja, das sind die Biester, die ich als nächstes ansprechen wollte. Es gibt ja dann auch noch den koreanischen Markt, der ja gigantisch ist, und dann auch noch den chinesischen Markt, der noch gigantischer ist, so, und um da irgendwie hinzukommen, ich glaube, da muss man dann wirklich Englisch, koreanisch und chinesisch lokalisieren, ne? Also irgendwie
haben wir auch gemacht jetzt. Also wir haben chinesisch und koreanisch.
Ja, geil.
Also Blown Away ist lokalisiert in 10 Sprachen, glaube ich. Darunter Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Portugiesisch, also die ganzen europäischen Sprachen sowieso.
Ja.
Noch was Verrücktes? Nein, ich weiß gar nicht mehr.
Ist der japanische Markt dann auch überhaupt so groß? Ist der japanische Markt denn so groß, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der, wenn ich jetzt die, also wenn man die Store, also im mobilen Markt Android und iOS gegeneinander hält, ist Japan auf Platz 2 nach den USA, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich müsste jetzt die Zahlen mal rausgucken. Aber ich glaube sogar, es war so, dass in Japan Android und iOS Store gleich groß sind. Mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich erzähle jetzt auch wahrscheinlich Quatsch. Man müsste es nochmal nachgucken, aber Japan ist auf jeden Fall ein krasser Markt, ja.
Ich hätte jetzt irgendwie gerechnet, dass Korea oder China größer ist, so, aber.
Wie gesagt, müsste man reingucken.
Macht ja nichts. Ist es denn, aber Indie entwickeln, okay, jetzt müssen wir mal mit einem Gerücht oder mit einer Sache noch aufräumen. Kann man von Indie entwickeln, kann man von Indie-Spielen leben?
Ja, kommt drauf an, wie du leben willst.
Das ist auch eine gute Gegenantwort, so. Aber oft ist ja, ich kenne sehr viele junge Entwickler, die aus, die so gerade aus der Uni kommen oder so und dann so vielleicht noch sehr große Hoffnung haben oder sowas. Aber ich habe jetzt auch so in meiner Zeit, in den letzten 2 Jahren, so bemerkt, das ist schon echt hartes Brot als Indie, als Freiberufler sowieso, aber als Indie-Entwickler da noch gerade so im deutschen Raum Fuß zu fassen, ist ganz schön schwierig. Und wie sind da so eure Erfahrungen? Also ist es denn, also klar, ihr macht Sachen, auf die ihr Bock habt, das sieht man an den Spielen, das man merkt ja relativ schnell, ob Leute Bock auf was haben oder nicht. Irgendwie, das ist bei Backplans, glaube ich, keine Frage. Das ist ja auch sehr viel wert, denke ich, ne? Dann Sachen zu machen, die man wirklich, wo man auch wirklich Lust drauf hat. Aber also ist das dann den Preis auch wert?
Der wichtigste Faktor bei uns. Also ja, wir wollen nur das machen, worauf wir Bock haben. Wir nehmen keine Auftragsarbeiten an oder so. Das ist, macht für uns, also wir haben einfach keinen Bock drauf. Und wir nehmen lieber weniger Kohle, als dass du, erstens mal in der Auftragsarbeit hast du keine Zeit für deine eigenen Projekte. Du musst halt dann die Auftragsarbeit abarbeiten, magst vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen. Wenn du natürlich dein erstes Spiel machst, ist es klar, dann hast du natürlich die wenig Geld, ne? Aber du, mit jedem Spiel wachsen ja auch deine Aktien sozusagen am Markt. Du hast ja immer was, mit dem du mehr arbeiten kannst. Beim zweiten Spiel oder beim dritten Spiel, irgendwann kannst du einen Bundle machen oder kannst mal eins kostenlos machen und Werbung in dem anderen schalten oder was weiß ich. Also je nachdem, was für Konzepte du halt vertretbar findest für dich selber. Aber wie du schon gesagt hast oder was wir eben schon erwähnt haben, es ist saumäßig schwer, als Deutscher Indie Fuß zu fassen. Und also erstens mal liegt es daran, meiner Meinung nach, dass du halt kaum oder keinen Heimvorteil hast. Mhm. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob also ob es an der Pressewahrnehmung, also es ist schwierig, Presse-Coverage zu bekommen in Deutschland, also schon in der Heimat. Mhm. Und in USA sowieso, ja. Und das Verrückte ist, du musst erstmal übersee, also wir müssen erstmal in die USA, müssen gucken, dass wir da irgendwie coole Reviews kriegen oder müssen gucken, dass wir in den App Stores gefeatured werden. Erst wenn die sagen, boah, das ist ja cool, dann tröpfelt so ein bisschen die deutsche Presse nach.
Ja. Ich glaube, die deutsche Presse orientiert sich auch sehr stark an der internationalen irgendwie. Also die schauen auch erstmal, was relevant ist so. Die sind gar nicht so, was eigentlich schade ist, gar nicht so interessiert daran, aus dem eigenen Raum Sachen ein bisschen hervorzuheben, sondern die sagen, okay, das ist relevant, das interessiert die Leute. Das ist ja auch das Publikum, glaube ich, ne?
Also
ich glaube,
auf jeden Fall, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Also genau. Das ist nicht nur, die ist natürlich nicht nur Verantwortung von der Presse, sondern das ist letztendlich auch das Interesse von den Menschen, also von den Leuten, die halt hier konsumieren. Und es ist ja kein Geheimnis, dass, also man sagt ja schon immer, dass Deutschland oder Europa halt Amerika hinterherhinkt, ne? Alles, was dann erstmal in Amerika in ist, das tröpfelt dann irgendwann so zu uns rüber. Und insofern brauchst du halt eigentlich gar nicht versuchen, dich mit Deutschland zu beschäftigen, übertrieben gesagt, sondern du kannst erstmal in die USA gehen und kannst dann hoffen, dass du rüberkommst in deine Heimat und denkst, oh toll, die haben ja was Tolles gemacht da drüben.
Ja, das ist hart, aber es ist wohl irgendwie
leider es so. Es ist leider echt so, also es ist schwierig. Wobei man dann also bei Tiny und Big schon gemerkt hat, dass also wir hatten damals das Glück bei Game One, ein Feature bekommen zu haben. Und das hat schon gezogen. Also man hat da, das war auch gerade so zu dem Zeitpunkt, wo die YouTuber so ein bisschen aufgekommen sind in Deutschland. Da gab es viel YouTube-Bewegung hier. Mhm. Und die wollten alle Let's Plays machen und so. Und da hatten wir das Glück, dass wir da einige gekannt haben und konnten da auch ein bisschen was parken. Also die haben das dann gerne genommen, haben uns dann die Spiele geschenkt und haben dann mit denen diskutiert und so auf so Veranstaltungen. Und das war eine coole Sache. Also da hatten wir schon so ein bisschen das Glück der Heimat, sage ich mal.
Hat dann auch die Aktion mit den Musikern was gebracht? Entschuldigung, die Aktion mit den Musikern, hat die was gebracht?
Das ist schlecht messbar. Mhm. Also das kann ich dir jetzt nicht so richtig in Zahlen sagen.
Ja.
Keine Ahnung. Also ich denke schon, also also das hat auf jeden Fall was gebracht, weil die Presse Story hatte. Ne? Das fanden die ganz cool. Also es war auf jeden Fall was die erwähnt haben. Also das Konzept hat denen gefallen. Es war jetzt nicht so, dass es sich wahnsinnig als Cross-Promo sich ausgezahlt hat, also dass die Bands halt wahnsinnig viel Werbung gemacht hätten für das Spiel oder so, das war jetzt nicht der Fall, aber als Story hat es halt funktioniert. Mhm. Und die Soundtrack-Edition wird auch ganz gerne bei Steam genommen oder wurde, jetzt ist ja das Ding sowieso durch, ne? Wobei wir ja damals auch das Konzept gefahren haben, dass der Soundtrack auch an die Bands weiterging. Also davon haben wir ja sowieso nichts gehabt. Also der Soundtrack-Anteil ging eigentlich 1:1 direkt an die Bands.
Aber ich merke schon, das ist sehr, sehr, also es haben alle jetzt relativ schwer. Also ich würde schon sagen, Black Pants ist ein relativ bekannter Name mittlerweile. Also wenn man irgendwie über Indie spricht, dann fällt irgendwo auch mal Black Pants, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dann aber auch von Entwicklern zu hören, die sich schon einen Namen gemacht zu haben, dass es echt schwierig ist, bestätigt eigentlich nur diese traurige Situation, die es in Deutschland gerade gibt. Deswegen drücke ich euch da auf jeden Fall die Daumen, dass es mit eurem Mobile-Spiel auf jeden Fall besser läuft. Oder gut läuft. Also, weil der Markt ist ja für euch jetzt quasi auch ein kleines Experiment, oder?
Ja, toll, toll, toll. Dankeschön erstmal. Ja. Wir waren ja schon mit About Love and Hate, waren wir ja im iOS Store
gewesen. Ah, ja, stimmt. Und das habt ihr ja auch gemacht, ne? Stimmt. Davon gab es keine Desktop-Version, oder?
Doch, gibt es jetzt auch. Also, das ist auch bei Steam und das ist auch.
Dann habe ich die gespielt, ja.
Es ist jetzt auch im Mac Store, glaube ich. Mhm. Und wir haben noch. Von Freunden von uns, von dem Daniel Goffin und dem Philippe Beau, haben wir das Symmetrain veröffentlicht. Mhm. Also es war keine interne Produktion, aber das ging über unser Studio raus. Also wir haben schon so ein bisschen Store-Erfahrung. Es ist nicht so, dass wir jetzt da völliges Neuland. Wobei man sagen muss, der Markt ist auch so schnelllebig, dass es dann doch immer wieder irgendwie neu ist. Ne? Und da hält man sich mal mit Menschen aus der PR und dann, man erfährt immer wieder was Neues. Also das, und das ist auch, also es ist dann tatsächlich doch so ein bisschen Klinkeputzen. Also man muss dann zu den Leuten hin, man muss Präsenz zeigen, man muss sagen, hey, wir haben da was Neues. Und man muss den Leuten schon so ein bisschen auf die Nerven gehen damit, dass die einregistrieren, weil die auch logischerweise volle Terminkalender haben. Ne? Die haben auch ihre Sachen, die sie abarbeiten müssen. Aber es ist schon, wie gesagt, es ist Klinkeputzen.
Ja.
Und was ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte, ist, ich hoffe, dass da nochmal eine Rückmeldung kommt. Ich habe damals bei dem Deutschen Computerspielpreis hat der YouTuber, der Pete Smith,
der ist das bekannt, ja.
Genau, der hat so eine Reihe Made in Germany ausgerufen und hat gesagt, er würde gerne die deutsche Industrie featuren und etwas supporten. Also das hat er auch offiziell auf seiner Webseite bekannt gegeben und da würde ich ganz gerne mal, also da würde ich mir wünschen, dass das mehr machen, ne, in so einer Form. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. Also damals war ja auch, also Game One, die fanden uns wirklich cool, dass wir das so was gemacht haben, so Indie-mäßiges. Und das hat schon was gebracht. Ne? Also ich glaube schon, dass man, also wir waren wahrscheinlich, also wir waren einfach nicht dieser Welthit geworden mit Tiny and Big, aber das kannst du auch nicht erwarten, wenn es dein erstes Spiel ist, ne? Dass du da irgendwie gleich. Ja. Also das ist halt dann der Jackpot, ganz klar.
Da muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen an der Wahrnehmung natürlich auch an den Indies schrauben, weil so oft, also Indies haben mittlerweile ja, also das Wort ist auch irgendwie blöd. Aber ich glaube, also mittlerweile wird ja schon diskutiert, dass man vielleicht mal was anderes irgendwie dafür findet, weil das auch so, also es war ja schon ein bisschen kaputt gemacht, das Wort, durch die Skandale, in Anführungsstrichen, durch so Entwickler wie Phil Fish oder so, die dann das dann genutzt haben, ihre Celebrity, um dann rumzumeckern und rumzuschnauzen und ihre Person so in den Vordergrund zu stellen und so. Man assoziiert Indie dann auch jetzt nicht unbedingt immer was mit was Positiven, habe ich das Gefühl. Und dann sagt man, und dann ist es ja so, das ist so ein Phänomen in Deutschland, ich bin mir sicher, in anderen Ländern das auch so, dass wenn etwas aus dem eigenen Land irgendwie kommt, dann hat man irgendwie so Vorbehalte, die sitzen so ganz tief und fest, da kann man irgendwie gar nichts, ne? Man hat das Gefühl, die Leute sagen dann einfach, deutsches Spiel, das kann ja gar nicht gut sein. Und
Es ist so ein bisschen die Mentalität und zumindest kommt die bei mir auch so an. Also das Gefühl habe ich. Ja. Und wenn ich das beobachte in anderen Ländern, also in Holland, in USA, in Skandinavien, das ist so, da gibt es ja auch diese Bewegung. Ja? Da gibt es auch junge Leute, die aus der Universität kommen, die einen Freundeskreis haben und dann plötzlich Spiele veröffentlichen. Und der eine macht vielleicht Spiele und der andere ist Redakteur oder dann sitzt man auf einer LAN-Party zusammen und dann schnackt man halt ein bisschen. Letztendlich baut man sich ein Netzwerk auf. Und man hat dadurch, dass ja in mehreren Bereichen der Nachwuchs kommt, also sowohl im journalistischen Bereich und im spielerischen Bereich, sind die Leute halt auch vernetzt. So, ne?
Ja.
Und in den anderen ist das auch so, dass die dann halt auch sagen, hey, guck mal, das sind meine Freunde, die feature ich jetzt, ne? Oder das sind, die finde ich cool und so. Und da gibt es irgendwie da gibt es auch so ein bisschen, dass man sich gegenseitig hilft. Also der mit dem jungen Unternehmen, der guckt halt, dass der Journalist, keine Ahnung, den Fuß in die Tür bekommt bei irgendeinem Medium oder so, weil er halt da Beziehungen aufgebaut hat. Man hilft sich einfach irgendwie mehr, habe ich das Gefühl.
Also es hängt so ein bisschen. Also ich bin ja auch so zwischen diesen zwei Welten gewesen. Ich war früher sehr viel, ich habe ja auch journalistische Sachen früher gemacht. Irgendwie ist die Mentalität hier anders. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist insofern ein bisschen schade. Also, was ich noch sagen wollte, ist, dass international deutsche Spieler, also im Gegenteil, sogar ziemlich, also teilweise sehr positiv aufgenommen werden, habe ich das Gefühl. Also wenn man so, es gibt ja so Firmen, die sind international recht bekannt, wie Dadelic zum Beispiel oder so, und da sagen viele Leute, ja, deutsche Adventures sind richtig gute deutsche Adventures, die haben sowas Eigenes und genauso Sachen, die wir bescheuert finden aus irgendeinem Grund, aber die kommen international gut, total gut an, sind ja auch so Sachen wie Farming Simulator oder so, die guten jetzt, ne, nicht diese Ramsch-Titel, die irgendwo Euro verkauft werden, sondern ich meine jetzt wirklich diese Sachen von Giants oder so, die werden halt positiv wahrgenommen, da sagen die Leute, okay, das ist typisch deutsch, aber das kann auch sonst kein anderer irgendwie, also das alles so abbilden, wie die das machen und es geht auch durchaus positiv. Hier schämen sich die Leute dann dafür, weil sie sagen, so, der Farming Simulator kommt aus Deutschland, aber das muss man vielleicht mal umdrehen, wie andere das wahrnehmen, also vielleicht ist es halt in anderen Ländern ist es halt auch so, zum Beispiel in Japan, viele Leute können die japanischen Rollenspiele da auch nicht mehr sehen. irgendwie. Wir finden die total geil, aber da sagen die ja, die gibt's hier an jeder Ecke und wir erscheinen jeden Monat 5, 6 neue von diesen Dingern und die sind alle austauschbar aus und so. Und das, was dann hier nach Europa kommt, das wird dann positiver wahrgenommen als das, was wir halt hier so wahrnehmen. Also
ist immer
so
eine. Darf natürlich auch nicht vergessen, dass ja auch nur die Besten hier nach Europa kommen, ne? Also die am vielversprechendsten sind. Und klar, ich glaube, im Ausland ist natürlich auch die Wahrnehmung von deutschen Spielen nur die, die man hat, also die halt auch wirklich gut sind, die kommen dann auch eben dadurch, weil das letztendlich die Produkte sind, die dann in den Stores gefeatured werden.
Klar, da wird halt vorher gefiltert, das ist natürlich klar. Wir kriegen ja natürlich auch immer ein bisschen mehr mit so, aber trotzdem höre ich kaum Leute, selbst über die richtig guten deutschen Spiele, auch die von den großen Entwicklern, so Kalypso oder so, die sagen, sind viele irgendwie noch mit diesem Vorbehalt dran. Und das ist irgendwie voll seltsam. Also ich verstehe, weiß auch nicht genau, woran das liegt. Interessantes Phänomen. Also schade, dass ihr das dann auch so mitkriegt.
Keine Ahnung, ja, vielleicht bewerten wir das auch so ein bisschen über, weil wir uns zu viel davon versprechen oder so, keine Ahnung. Ja, also vielleicht denkt man so ein bisschen in Fußballdimensionen, wo man dann denkt, so wenn die Heimmannschaft zu Hause spielt, dann wird halt viel applaudiert und du hast halt diesen Heimvorteil. Vielleicht muss man sich auch davon abwenden und sagen, okay, bist halt neutral oder so.
Ja. Wie sind denn so die Pläne, jetzt noch als Abschlussfrage, so die Pläne für Black Pants? Also ihr wollt jetzt erstmal Rusty Rails, ne?
Rausbringen. Rusty Trails.
Okay, Rusty Trails. Das kommt wahrscheinlich als nächstes, ne? Das wollt ihr dann wahrscheinlich dann erstmal.
Genau, so ist der Plan. Also jetzt ist erst ein Blown Away dran. Also setzen wir uns jetzt diesen Monat hin und fahren nochmal so ein bisschen die PR-Kanonen hoch. Versuchen halt, Medienberichte und sowas zu bekommen über das Spiel. Und logischerweise auch Interviews. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür.
Gerne.
Genau, und dann im März, April, so um die Kante, wann genau, wissen wir noch nicht, kommt dann Rusty Trails für den PC, also auf Steam, sehr wahrscheinlich, als erste Plattform. Genau, und wenn das dann durch ist, also wenn der PC durch ist, dann wird das wahrscheinlich auf Konsole portiert werden. Also wir arbeiten im Moment an mehreren Konsolenplattformen und anschließend, wenn das dann irgendwann durch ist, tja, dann das dauert aber noch, keine Ahnung, also bis dann alle Plattformen durch sind, das dauert noch. Das passiert ja nicht morgen oder übermorgen. Ne? Da arbeitest du dann schon mehrere Wochen oder Monate dran an den Portierungen.
Das genau. Ist auch so ein Irrglaube, ne? Also viele denken ja, Ports sind ein total einfacher Scheiß. Man drückt da irgendwie man startet eine Kompilierung und dann ist es portiert. Das ist gar nicht so. Das dauert Wochen.
Keine Ahnung. Erstmal, wir benutzen ja bei diesen größeren Sachen, benutzen wir ja die eigene Engine. Und da ist es natürlich viel Handarbeit, das zu machen. Also ist ja nicht wie bei Unity, wo du dann sagst, okay, ich drücke jetzt irgendwie auf diesen Xbox-Exportier-Button oder Android-Exportier-Button und dann ist das dann da drauf. Da ist es halt tatsächlich, da müssen halt noch Features überhaupt erstmal implementiert werden, ne? Und die API-Anbindung und sowas. Und selbst bei Unity ist es ja so, also bei Blown Away haben wir das ja auch gemerkt, also Blown Away ist ja ein Unity-Spiel. Das ist auch nicht so einfach, dass man da auf diesen Knopf drückt und dann funktioniert das da out of the box. Also du musst da schon noch auf Assets-Optimierung achten, eventuell Assets austauschen, Code-Optimierung machen, plattformbedingte Kompilierung und solche Sachen. Ne? Das spielt also schon noch eine große Rolle.
Auch so Steuerungsanpassung ist so gerade an Konsolen ja auch nicht am einen Tag gemacht irgendwie. Es gibt halt sehr viele. Genau. Also es gibt prominente Beispiele, auch wirklich Spiele von sehr großen Entwicklern. Also mir ist da eins jetzt über den Weg gelaufen, das heißt Rodea the Sky Soldier von Kodakawa. Das ist so ein japanisches Spiel und das haben sie ursprünglich für die alte Wii gemacht. Man zielt und schießt so. Und dann hat der Publisher aber gesagt, so ja, das Spiel ist cool und so, aber wir wollen das auch für ein 3DS haben. Und dann haben sie dann nochmal irgendwie über einen ewigen Zeitraum eine 3DS-Portierung gemacht und diese dann auch nochmal auf die Wii U portiert. Also alles auf einmal. Und du kannst dann natürlich nicht diese Zeigersteuerung einbauen. So. Und das ganze Spiel das alte Wii-Spiel ist gut. Die neuen Spiele, diese neuen Portierungen sind alle für den Arsch irgendwie, weil die Steuerungsanpassung nicht funktioniert hat. Und das sind so Probleme, mit denen musst du dich ja auch auseinandersetzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, wir müssten jetzt so ein Touch-Spiel irgendwie umsetzen auf Patch-Steuerung, dann muss man ja irgendwie auch sicherstellen, dass das Spaß macht. Und man hat selbst bei prominenten Beispielen wie Rayman zum Beispiel, hat man auch bemerkt, so okay, die Wii U-Parts, die auf der Wii U geil waren, machen auf der Controller-Steuerung nicht so viel Spaß irgendwie.
Und, genau, auch keinen Sinn. Also das muss man, ich finde, da muss man auch im Notfall die Reißleine ziehen und sagen, okay, das funktioniert halt nicht, Projekt ACTA legen, ja, da muss man sich das einfach eingestehen. Weil sonst fällt man sich da natürlich auch übelste schlechte Kritiken ein. Und das Witzige ist, ich hatte mal auf einer Veranstaltung, ich glaube, das war sogar der DCP in München, ein Gespräch mit jemandem. Der hat auch gesagt, also das Wichtigste um ein Spiel, das ist die Grafik. Dann kaufen das die Leute. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Also das ist der erste Verkaufsargument. Ne? Aber ich finde halt persönlich, das Wichtigste ist, dass die Steuerung stimmt, dass das halt ein guter Flow ist, weil das sind nämlich nachher die Leute, das, was die Leute halt ärgern. Also wenn die erstmal von der schönen Grafik, du brauchst halt beides im Prinzip. Ne? Du musst halt gucken, dass die Leute gute Grafik bekommen, damit sie das Spiel anspricht und damit sie es kaufen. Aber letztendlich müssen sie von dem Spiel und von der Steuerung müssen sie auch zufrieden sein, weil sonst hast du nämlich dann solche keine Ahnung, es gab doch so Rollenspiele, die dann irgendwie portiert wurden für eine Konsole, die halt sowas von verrissen wurden, weil die Steuerung einfach nicht ging. Also es war halt ursprünglich für Maus und Tastatur gedacht und dann musste plötzlich mit diesem knautscheligen Gamepad da irgendwie rein und das haben die nicht auf die Kette gekriegt und dann macht das Spiel auch keinen Spaß, weil du nicht kämpfen kannst, du stirbst die ganze Zeit, dann machst du halt aus einem Casual-Spiel plötzlich ein Dark Souls oder so, ja?
Ja, weil das Interface auch ursprünglich für was sehr viel Komplexeres irgendwie gedacht war. Ne? Klar, auf einer Tastatur und auch die Bildschirmauflösung spielt eine Rolle. 1080p ist ja nicht die Auflösung eines Monitors, sehr viele Leute spielen über 1080p und dann kannst du auch so kleine Menügrafiken darstellen und so und das dann alles plötzlich auf dem Fernseher runterzubrechen. Ich saß hier, irgendwie meine Freundin spielt total gerne Final Fantasy 14 online und das ist ja irgendwie auch, also man hat das Gefühl, obwohl das ein Konsolenentwickler ist, Square Enix, dass das ganze Ding eigentlich eher auf dem PC gehört. Und dann saß sie hier auch auf der Couch, aber mit Tastatur und Maus so und auf dem Bildschirm waren nur Symbole und Grafiken, die man kaum lesen konnte. Und das ist dann so eine Grenze, wo man sich dann fragen muss, ja, konsequent Konsole oder halt irgendwie einfach nur mit Ach und Krach portiert. Und sehr schwierig. Ja. Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Das wird eine spannende Zeit, glaube ich, ne? Mit zwei Sachen. Also ich hoffe, dass...
Wir waren ja noch nicht ganz durch.
So, da kommt noch was, entschuldige.
Ja, natürlich, da kommt noch was. Also wir haben ja schon öffentlich bekannt gegeben, dass wir vor einiger Zeit haben wir eine EU-Förderung bekommen für ein Projekt.
Ach geil, ja.
Genau, und da geht es um das Thema Blues. Also es wird ein Spiel über das Thema Blues geben. Cool. Beziehungsweise, also ob es das wirklich geben wird, ist noch unklar, aber wir haben zumindest es ist eine Prototypenförderung. Und da basteln wir gerade an einem Prototypen rum, der sich halt, wie gesagt, so musikalisch um das Thema Blues dreht. Und hoffentlich haben wir so in 3-4 Monaten den Prototypen soweit fertig und dann können wir mehrere Sachen sagen. Aber es gibt schon die ersten Concept Arts, wie das aussehen soll.
Ja.
Wird spannend, so, um das Musikthema wieder aufzugreifen.
Ja, geil. Ja,
was wir aus Tiny Big hatten, also da wird sicherlich auch die ein oder andere Indie-Band drinne landen.
Mhm, cool. Oh, da freue ich mich drauf. Musik, genau. Musik,
Fokus, und dann Spiele finde ich super. Ja. Darf ich natürlich noch erwähnen, dass eine kleine Minispielerei hat vom Sebastian Stamm gemacht. Der hat auch so ein bisschen, um sich halt einzuarbeiten in so andere Game Engines wie Unity oder sowas, hat er ein Spiel gemacht, das nennt sich The Friends of the Sloth oder Sloth.
Wie bitte?
Die Freunde des Faultiers.
Ach so, okay, ja.
Und das kann man sich, jetzt muss ich gerade schwindeln, ich bin mir gar nicht genau sicher. Man kann sich, glaube ich, noch nicht runterladen, wir haben es noch nicht veröffentlicht. Das ist auch eine Spielerei von dem Herrn Stamm gewesen, also es genießt den Artstyle von dem Herrn Stamm und musst das Faultier beschützen, also das schläft die ganze Zeit und musst das Faultier beschützen, weil alle Menschen es essen wollen. Und dafür musst du es beschützen, weil du fährst nämlich auf einem Grill zu deinem Date. Ja, aber wen du datest, entscheidet sich erst, wie gut du das Faultier beschützt hast und was für Items du eingesammelt hast zum Grillen.
Das ist
genau, also ziemlich crazy und es kommt, wie gesagt, mal gucken, ob wir das als Spielerei machen oder es wird kein richtiges Spiel, kein Vollpreisspiel oder sowas sein, das ist eher so ein bisschen Entertainment für zwischendurch. Aber es sieht toll aus und auf dem iPad spielt sich's auch ziemlich gut. Mal gucken, was wir damit machen. Also man darf gespannt sein.
Sehr cool. Ah, das klingt ja alles total spannend und verrückt.
Genau, und was wir uns überlegt haben, ist, genau, wenn man es tatsächlich, man kann dann über das Spiel spenden für Faultiere.
Ist das echt? Also gibt's da?
Ja, es gibt tatsächlich eine Spenden- oder es gibt tatsächlich eine Hilfsorganisation für Faultiere.
Weil Faultiere sind bestimmt auch nicht so verbreitet mittlerweile.
Nee, die sind ja auch ziemlich faul.
Nein, aber davon abgesehen, ich glaube schon, dass in einigen Ländern sind, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch bedrohte Tierarten kann das sein.
Ja, genau deswegen. Also du kannst dann, wenn du halt, der Herr Stamm hat das schon mal recherchiert und ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, aber du kannst dann, wenn du, keine Ahnung, 10 Euro oder 5 Euro spendest, dann sicherst du halt ein Faultier und so viel Quadratmeter Regenwald oder so. Und
das ist cool. Das macht doch so ein Pay What You Want und da ist, was da reingeht, geht zum größten Teil an Spenden. Das wäre das Geilste
eigentlich. Ja, also das Konzept ist im Hinterkopf. Also das einzige Problem bei der Sache ist, dass man, dass wir halt krasse Probleme mit der Verwaltung haben. Ne? Also also musst ja dieses ganze Geld und hin und her musst du verwalten. Und das haben wir auch bei den Bands gemerkt. Dass, also damals bei diesem Konzept, die waren ja beteiligt sozusagen an den Einnahmen direkt. Und das hat sich als unheimlich aufwendig herausgestellt, diese Berechnung zu machen, wie viel der einzelne Soundtrack verkauft wurde, weil die ja bei iTunes, bei Spotify und bei zig anderen Plattformen waren, bei Steam halt logischerweise, und da musst du jeden Soundtrack musst du dann rausnehmen, weil der wird ja nicht, also der eine wird 30 Mal gehört und der andere wird vielleicht 150.000 Mal gehört, also so große Dimensionen waren es nicht, aber jedenfalls unterschiedlich, dann hat der Soundtrack eine unterschiedliche Kosten in unterschiedlichen Ländern gehabt. Also Steam hat das so gemacht, ne? Dass also in manchen Ländern ist man bereitwilliger für Soundtracks zu bezahlen als in anderen. Es waren die da ein bisschen billiger und günstiger. Und da musst du alles zusammenrechnen und gucken, wie du da rauskommst, was dann am Ende bei den Bands hängen bleibt. Ich war tagelang damit beschäftigt, das alles rauszurechnen. Haben wir gesagt, dieses Konzept machen wir nie wieder. Das ist zwar irgendwie geil und auch super fair und so, aber das bringt dich echt in Teufelsküche, was die Berechnung angeht, und hast du keinen Bock
drauf. Das wird total unterschätzt, ne? Also bei Indies ist das dann immer so, also ich kenne das so gerade vom Pressebereich, von Leuten aus der Presse, die kommen dann manchmal zu mir oder sagen oder beschweren sich darüber so, ja, ich habe denen eine E-Mail geschrieben und die antworten mir überhaupt gar nicht. Und dann habe ich dann geantwortet, ja, aber für so einen Indie-Entwickler, wenn die da zu dritt oder zu viert in einem Büro sitzen und eigentlich an ihrem Spiel arbeiten müssen und halt ihre Deadlines haben, die haben ja normalerweise auch nicht Zeit, den ganzen Tag E-Mails zu beantworten und zu gucken, dass da was geht. Muss einfach mal ein bisschen Geduld haben, und das wird total unterschätzt, ne? Also irgendwie, das ist also gerade so zum Release rum, wenn du da irgendwie was rausfindest, dann kommt ja jeder zu dir und möchte zum Beispiel einen Promocode oder irgendwie so haben. Und das kommt gar nicht so an, weil die Verwaltung, normalerweise so ein Publisher oder so, die haben ja extra Leute dafür, die angestellt sind, nur E-Mails zu beantworten und nur solche Kontaktanfragen. Die machen halt PR.
Exakt.
Also, ne? PR-Abteilung, deswegen heißen die auch so. Und da sitzen teilweise wirklich, die sitzen da teilweise zu zehnt und kriegen die Scheiße nicht über den Tag, weil es einfach so unglaublich viel ist. Das unterschätzt man total. Wie soll dann also ein Innenentwickler, wirklich, also denkt mal drüber nach, wie soll ein Innenentwickler mit so, die vielleicht, also nicht mal 10 Leute sind und gleichzeitig an ihren Spielen arbeiten, dann irgendwie solche Anfragen noch verwalten? Das ist so, ja.
Also was wir hatten bei nach Tiny und Big, da hatten wir wahnsinnig viele Mails, die reingekommen sind.
Ja, ja.
Da waren wir wirklich wochenlang damit beschäftigt, diese Sachen abzuarbeiten. Und in dieser Zeit kannst du halt an keinem anderen Projekt arbeiten. Ne?
Ja, und ich meine, das ist auf der einen Seite natürlich voll geil, weil du die Aufmerksamkeit bekommst. Aber auf der anderen Seite müsstest du eigentlich 2 Leute in diesen 2 Wochen einstellen, um diese ganzen Sachen zu beantworten, oder?
Genau. Also es ist auch, wie gesagt, es ist nur so halb geil, weil du halt also es ist halt echt, es ist nur so, du kriegst natürlich, also das Tolle ist natürlich, dass du viel Feedback bekommst zu deinem Spiel, aber das meiste sind natürlich Problemfälle.
Ja.
Und das sind nicht immer Problemfälle, für die du verantwortlich bist, sondern das sind auch oftmals Problemfälle, für die der User verantwortlich ist. Mhm. Ne? Also der schickt dir dann irgendwie eine Mail und sagt, euer Spiel funktioniert auf meinem Rechner nicht. Und dann sagst du, ja, okay, also damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen. Ich brauche erstmal eine Information darüber, was du für einen Rechner hast. Ja?
Ja.
Ich brauche eine Information darüber, an welcher Stelle vielleicht das Spiel gecrashed ist. Das heißt, ich brauche ein Logfile oder sowas. Und wir motivieren die Leute dann, das uns zuzuschicken. Das ist schon mehr oder weniger automatisiert. Das heißt, in einem Crashfile brauchen die eigentlich nur noch auf den Button zu drücken, wo die das dann wegschicken, so ungefähr.
Ja.
Einschicken. Aber das wird halt oft auch nicht gemacht. Ne? Dann wird, also okay, da kommt eine Fehlermeldung, X oder Cancel oder so. Bloß nicht lesen, was da steht.
Ja.
Und dann, da steht dann, glaube ich, irgendwie sowas, please send the text, also Logfile aus dem Verzeichnis bitte zu uns, damit wir wissen, was passiert.
Aber da sagst du ja auch was, ne? Irgendwie macht man als Entwickler dann ja auch den Support auch mit. Und dafür gibt's normalerweise bei Publishern oder bei großen Firmen auch eine extra Abteilung, die Support-Abteilung.
Genau.
Wo 20 Leute sitzen und diese Anfragen beantworten.
Und bei deinem ersten Spiel planst du das halt nicht ein. Du planst es nicht in das Budget ein. Also vor allem, du hast ja erstmal gar kein Budget. Also du planst es in keinster Weise ein. Ne? Auch in der Produktionszeit für dein nächstes Spiel planst du es nicht ein. Das überrumpelt dich erstmal so. Ich meine, du kannst natürlich sagen, okay, scheiß drauf, interessiert mich nicht. Die Leute sind alle unzufrieden und mir doch egal, ob die das spielen können oder nicht. Aber das machen wir nicht. Also wir haben die alle Mails, also ich glaube, wir haben locker, also bestimmt die meisten 100% oder 99% abgearbeitet und die Leute halt beantwortet. Irgendwann kristallisieren sich dann bestimmte Fehlerkategorien raus oder Fehlerfälle, und dann hast du natürlich vorgefertigte Templates, die du dann einfach rausschicken kannst, ne? Mit einer, also mit, du bietest ein FAQ an, wo die Leute nachgucken können, wie der Fehler behoben werden kann, und letztendlich kommt dann irgendwann das Update, wenn sich bestimmte Fehler halt gehäuft haben und die du dann behebst. Aber das kostet alles Zeit, ne? Also bis das Update kommt, da gehen bestimmt 1-2 Monate ins Land. Genau, und dann gibt's natürlich positive Feedback-Mails, oder es gibt Hater-E-Mails, die das dann doof finden, oder dies und das, oder Praktikumsanfragen. Und wir versuchen sogar, jede Praktikumsanfrage anzunehmen oder zumindest zu behandeln irgendwie. Können wir natürlich, also in den meisten Fällen können wir das nicht, also können wir das nicht machen, ne? Praktikum betreuen oder sowas, das, oder Leute anstellen oder sowas, das gar keine Chance. Also wir sind ja selber kaum überlebensfähig oder gerade so überlebensfähig. Ja. Da kannst du ja nicht irgendwie Leute mit ins Boot holen. Schon gar nicht Praktikanten, die du da betreuen musst. Oder Schulpraktikanten ist halt der krasseste Fall, weil die halt den meisten Betreuungsaufwand haben. Wenn du jemanden im Studium hast, okay, dann muss man halt gucken, wie weit ist der? Kann der wirklich schon selbstständig arbeiten oder so? Aber das ist so viel Arbeit, wir sagen das alles ab, weil wir das nicht stemmen können. Sonst verzögern sich unsere Produktionen so sehr, das macht einfach keinen Sinn. Also das wäre
unser Todesfall. Ist dann für die Praktikanten auch kein Vorteil, ne? Also die brauchen ja dann schon, das muss ja gut angelegte Zeit irgendwie sein. Und da, also das ist schon gut, dann auch vorab zu entscheiden, okay, diese Verantwortung können wir nicht tragen. Das wäre für niemanden gut, also weder für euch noch für den Praktikanten. Dann sollen die dann lieber zu einem größeren Unternehmen gehen oder so, wo die auch die Zeit und die Ressourcen dafür haben.
Ja. Also du kriegst relativ viele Anfragen dann von Musikern und Artists, die dann halt für dich arbeiten wollen, die halt gerade auf Stellung, also auf Suche sind. Mhm. Müssen wir dann auch alle höflichst absagen. Leider, weil wir, also für die Musik, da wirst du halt, also da guckst du immer sehr speziell. Also da guckst du dann, wer produziert eigentlich Musik, der da so reinpasst in das Konzept. Ne? Du kannst nicht jedes Spiel von einer Person, also das kannst du vielleicht machen lassen, wenn du wirklich einen super krassen Profi hast, aber ein super krasser Profi kostet auch super krass viel Geld. Ja. Und da musst du halt gucken, wer passt am besten eigentlich in das Konzept und vor allem, wer passt auch menschlich so in das Team, mit wem kann ich gut arbeiten. Ne? Das ist auch wichtig.
Ja, gerade bei so einem Indie-Team. Also das ist auch das Wichtigste. Das sind ja nicht Leute, die sich dann im Büro für ein paar Stunden sehen und abgetrennte Wände haben, sondern da muss man ja wirklich auch, also da muss man auch Kompromissbereitschaft irgendwie zeigen in so einem kleinen Team. Das ist unglaublich wichtig. Also viel wichtiger als vielleicht alles andere, dass man dann halt auch miteinander kommunizieren kann und dann auch weiß, kann man sich auf die Person verlassen und so weiter und dann nicht einfach nur Strichlisten abgearbeitet werden. Und diese Dynamik, diese Personendynamik, die, je kleiner das Team, desto wichtiger ist es, glaube ich.
Ja, das ist bei uns auch extrem gut in unserem Team. Also wir sind ein sehr, sehr, sehr verständnisvolles Team. Also wir geben jedem die Freiheiten, die er braucht. Also sowohl im beruflichen als auch im persönlichen, privaten Leben.
Also nackt am PC arbeiten ist kein Problem.
Überhaupt nicht. Wenn du das möchtest, kannst du es gerne machen.
Ja.
Also da versuchen wir eigentlich, also wir versuchen halt schon jedem das so angenehm wie möglich zu machen. Ne? Also kriegt jeder seine, ja, versucht eigentlich mal, also man versucht eigentlich möglichst viel Rücksicht auf den anderen zu nehmen und dem möglichst viel Freiheiten zu lassen.
Das ist cool. Das klingt super.
Total gut. Also das einzige ist bei uns das Problem, dass es manchmal keine Autorität gibt und dann gibt es keinen, der dann sagt, okay, so und so machen wir es. Ja. Sondern es gibt dann halt 2,5 Meinungen für den einen Standpunkt und ein Drittel Meinung für die eine. Und dann diskutierst du da lange rum, bis du dann endlich irgendwie alle unter einen Hut hast.
Ja.
Das ging halt viel pragmatischer und schneller, wenn einer sagen würde, okay, Ende der Diskussion, so machen wir es jetzt. Aber
ja, also diese Hierarchie, die ist halt natürlich auch in größeren Unternehmen sehr viel wichtiger. Aber da ist es natürlich auch so. Also es kann Vor- und Nachteile haben. Auf der einen Seite ist es strukturierter, auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass 20 fantastische Talente den Willen und Geschmack eines Einzelnen unterliegen so, und das muss auch nicht immer gut sein. Also es hat so Vor- und Nachteile.
Ja, gar keine Frage. Also das muss man abwägen. Und letztendlich ist es, das muss das Team für sich selber finden.
Genau.
Ja, wie gut es zusammenarbeiten kann. Das kann man auch nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Das wird einfach das Team entscheiden müssen, auf welche Art und Weise kann ich gut miteinander arbeiten, ohne dass man sich später irgendwann die Augen aussticht oder sich ein Messer in den Rücken haut.
Ja.
Und das ist, also wenn du crunchst, kann ich nur sagen, also das ist anstrengend. Es ist echt anstrengend, wenn du dann von allen Seiten beballert wirst und du musst ein Produkt fertig machen und du hast aber noch irgendwie Familie, die dann auch noch irgendwie Bedarf an dir hat, dann ist das schon heftig. Also
Crunchen ist wirklich auch so, dass das Gruseligste, was da aus der Branche irgendwie kommt. Man hört es überall. Also für die, die jetzt nicht wissen, was es ist, Crunchen ist, wenn man halt Überstunden schiebt am Ende. Also wenn ein Produkt irgendwie, wenn das Spiel fertig werden muss, es muss geschippt werden und du bist in den letzten Phasen und hast sehr, sehr viele Überstunden und sehr viele Indie-Entwickler vor allen Dingen kommen dann einfach nicht vom Büro weg. Also die sind dann wirklich ungelogen, dann teilweise 10, 12 Stunden länger vielleicht, arbeiten Nächte durch, das nennt man Crunchen. Und dummerweise ist es in der Industrie gang und gäbe zu crunchen. Also das ist, es gibt ganz selten Unternehmen, die sagen so, nö, machen wir nicht, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht verheizen, sondern selbst bei so großen Spielen wird das immer noch gemacht und das ist eigentlich sehr traurig.
Ja, weil letztendlich aber auch die Projekte so super, super schwierig und super kompliziert auch sind.
Ja, ja.
Also, es ist auch nicht so, dass das in anderen Bereichen, naja, es gibt es in anderen Bereichen auch. Also da gibt es auch Leute, die sich dann die Nächte um die Ohren schlagen, um die Projekte fertig zu bauen. Ne?
Also ich habe Film studiert und ich weiß, beim Film ist das zum Beispiel auch so. Also da gibt es halt aber etwas überschaubarer als bei Spielen, weil die Komplexität, also die Filme funktionieren ein bisschen linearer, dadurch, dass man sie ja auch planen kann. Und das meiste, also wenn jetzt nicht diese We Fix That in Post-Einstellung überhand nimmt, kann man auch sehr viele Fehler vermeiden. Aber bei Spielen, also das ist halt eben das Problem. Also gerade so beim Playtesten kann es sein, dass du irgendwie irgendeine Sache hast, die kriegst du einfach nicht auf Teufel komm raus aus diesem Spiel raus. Und es muss aber raus, weil sonst ganz viele Leute sich beschweren werden. Und diese Komplexität von solchen Programmen, das kann schon. Und stell dir vor, du machst jetzt keinen Plattformer oder so, sondern weiß nicht, ein Echtzeitstrategiespiel oder ein Sandbox-Spiel oder so, wo du gar nicht weißt, was passiert. Also da kommt irgendein Spieler und macht irgendwas, was hast du nie in deinem Leben gemacht.
Das kann ich dir jetzt schon sagen, das wird in jedem Projekt sein, was du machst. Ja. Du wirst immer irgendwas finden, wo du an den Punkt kommst und denkst, scheiße, hätte ich mal Mensch ärger dich nicht gemacht oder so.
Ja, genau. Ja.
Also du kommst immer an den Punkt, wo du die Herausforderung hast und die musst du halt lösen. Also das ist einfach so. Das ist ein, also der Gedanke hatten wir auch am Anfang, dass man sagt, oh, wir hätten nichts irgendwie machen sollen, was zerschneidbar ist oder wir müssen irgendwas machen, was linear ist und Plattformer super und jetzt machst du einen Plattformer und kriegst ganz andere Probleme. Und
ja, genau. Man merkt das immer erst in dem Moment, wo man die Sachen dann auch wirklich zu Tisch bringt und fast fertig hat, dann kommt immer so ganz eigene ein. Aber davon lernt man, davon wird man stärker.
Genau, und manchmal, also es ist auch so, dass es gibt halt oft bei Entscheidungen kein richtig oder falsch. Es gibt unterschiedliche Lösungen, so kann man es eigentlich sagen. Du musst dich dann halt entscheiden für eine Lösung und du kannst, das sind nur Erfahrungswerte, die dich vielleicht dazu tendieren lassen, eine bessere oder eine nicht so wartungsintensive oder eine verträglichere Lösung zu finden, mit die nicht so viele Seiteneffekte hat oder sonst irgendwas. Mhm. Aber wie gesagt, du musst dann halt irgendwann an dem Punkt, musst du mit einer bestimmten Entscheidung leben, dann ist die nur noch zu einem gewissen Bereich anpassbar. Ja, dann kannst du auch keinen kompletten Rollback machen und sagen, okay, dann mache ich es halt anders, weil dann schmeißt du halt 3 Monate oder 4 Monate Arbeit weg zum Teil. Also das ist schwierig. Deswegen sollte man oder muss man eigentlich am Anfang erst prototypen. Also du musst es halt wirklich erstmal in schäbig machen. Und wenn das schäbige Ding cool ist, dann machst du es halt, dann machst du es halt richtig schön auch.
Genau. Das wäre der ideale Weg also. Cool. Wir konnten eigentlich noch ewig über Indie-Entwicklung weiterreden. Ne? Ich glaube, fast, wir müssen einen Extra-Cast machen.
Genau, ihr könnt mich gerne jederzeit anrufen. Ich mach gerne Interviews, hat letztens auch irgendwie ein Interview und man verliert sich dann in solchen verrückten Diskussionen und so. Das hat echt Spaß gemacht.
Also, vielleicht demnächst. Also da gibt es noch ein paar Themen, Indie-basierte Themen, die ich wirklich noch offen habe, die ich auch ganz gerne noch mit, dann habe ich dich auf jeden Fall im Hinterkopf.
sehr gerne.
Cool. Christian, dann bevor wir ewig weiterreden, nochmal vielen Dank. Nochmal kurz Info zu Blown Away. Das gibt's jetzt im App Store, im Android Play Store heißt das, ne? Ich habe mein Android
mache ich irgendwie mal so.
Google Play Store. Ich mache das Ding irgendwie einmal im Monat an oder so. Ich weiß es. aber das Ding kostet auch nicht viel, ne? Also irgendwie nur ein paar Cent?
Nee, ein paar Cent. Also wir kosten 3 Euro ungefähr.
Das sind ein paar Cent für mich. Also der Kaffee beim Bäcker kostet mehr.
Ja,
auch, darüber klar, könnten wir jetzt auch mal reden. Eigentlich fast über die Preismentalität.
Also wir wollten, das ist auch eine schwierige Entscheidung. Also wann bist du Ramsch und wann bist du Qualität? Ne, ist schwierig. Aber 3 Euro ist ja wirklich nichts. Also für ein Mobile-Spiel, wo du, keine Ahnung, 2-3 Stunden mit beschäftigt bist, überleg mal, was du halt für einen Kinofilm bezahlst, wo du dann noch Popcorn kaufst oder so. Oder selbst wenn ich mir einen Kaffee im Bäcker hole, ist der teurer oder kostet ungefähr genau mit dem
Rätsel. Ist schon schwer. Also 2,99 wahrscheinlich, ne? Irgendwie, oder?
Genau. Also 2,99. Du kannst bei Android, also bei iOS ist es so, dass du das ganze Spiel komplett gleich von Anfang an kaufst. Das ist so ein Paid-App. Und bei Android ist die erste Welt kostenlos. Kannst erstmal reinschnuppern, weil du halt so viele unterschiedliche Devices hast. Guckst, ob es erstmal funktioniert. Und kannst dann jede einzelne Welt kaufen für 1,10, glaube ich, oder 1,20. Und, oder halt alles komplett für den gleichen Betrag, wie es beim App Store kostet.
Mhm. Sehr, sehr cool. Dann wünsche ich euch da auf jeden Fall viel Erfolg, dass ihr noch so ein bisschen Rückenwind bekommt durch verschiedene Interviews und Reviews und so. Da bist du jetzt noch auf einer Odyssee.
Den restlichen Monat. Genau, ich werde natürlich versuchen, uns so ein bisschen Heimvorteil zu verschaffen hier.
Genau, alles klar. Dann bedanke ich mich herzlich für dieses Interview. Schön, dass du zu Gast warst.
Ich danke dir für die Möglichkeit.
Und wünsche dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.
Genau,
und
frohes Neues.
Ach ja, stimmt, frohes Neues. Bis dann, tschüss.
Ciao.